Ja, ich bin Erik. Beruflich mache ich mittlerweile was mit Cloud Computing, ganz viel mit Kubernetes, falls jemand nach dem Talk Lust hat, darüber zu quatschen. Neben dem, was wir jetzt in dem Talk besprechen, kommt gerne vorbei. Ansonsten, bevor ich das gemacht habe, habe ich studiert und da habe ich im Rahmen dessen ja ein kleines Forschungsprojekt zu genau dem Thema hier bearbeitet, welcher deutsche Bahnhof ist am besten angebunden und wie das Ganze funktioniert. Darüber möchte ich gerne im ersten Teil von diesem Talk sprechen. Im zweiten Teil möchte ich dann gerne noch betrachten, wie wir diese ganze Berechnung, die hier nötig sind, irgendwie klein schrumpfen, effizient machen, sodass die auch, der Stefan hat es angesprochen, auf dem Raspberry Pi gut funktionieren. Starten wir gleich rein mit dem Datenanalyseprojekt, was ich damals an der HTW hier in Dresden mit bearbeiten durfte. Da war die Kernfrage, wie misst man Erreichbarkeit für intermodale Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln basierend auf öffentlichen Daten und das Ganze nachvollziehbar. Intermodales Reisen bedeutet hierbei, dass es möglich ist, das Verkehrsmittel zu wechseln, also von der Bahn auf den Bus, zwischendrin noch irgendwie ein Fußweg, dann geht es mit der Fähre irgendwie weiter. Das ist alles valide. Das Einzige, was quasi nicht valide ist, ist irgendwie das Auto zu benutzen und Individualverkehr. Und das Ganze sollte auch auf öffentlichen Daten stattfinden. Wo die herkommen, dazu komme ich gleich. Und wir haben das Ganze auch einfach aus Praktikabilitätsgründen hier auf den deutschen Raum beschränkt. Der Punkt der Nachvollziehbarkeit bezieht sich darauf, dass es im Idealfall auch für Personen, die nicht im Data Science Bereich unterwegs sind, irgendwie nachvollziehbar ist, wie diese ganze Berechnung funktioniert. Und ob das gelingt, das könnt ihr ja für euch selbst am Ende von dem Talk entscheiden. Um eine Datenanalyse durchzuführen, brauchen wir Daten und ist ganz praktisch. Die musste ich nicht selbst sammeln, das wäre sonst auch ein bisschen aufwendig gewesen. Im Wesentlichen gibt es hier zwei Datensätze, die ich berücksichtigt habe. Das sind einmal die Sollfahrplandaten und die verschiedenen Fußwege zwischen Stationen. Die Sollfahrpläne werden einmal pro Woche vom Delphi e.V. auf opendata-öpnv.de veröffentlicht. Und das ist ein ganz großartiger Datensatz, weil dort sowohl die Fahrpläne von der Deutschen Bahn als auch verschiedener lokaler Verkehrsverbünde enthalten sind. Der Datensatz selbst ist auch innerhalb dieser Publikationswoche akkurat. Darüber hinaus ist es ein bisschen schwierig. Bei der Deutschen Bahn orientiert sich das so anhand ihres Fahrplanwechsels, der, glaube ich, alles halbe Jahr stattfindet. Bei den kleineren Verkehrsbetrieben ist das dann nur innerhalb dieser Woche aktuell und akkurat. Den Datensatz gibt es in zwei Formaten. Einmal NetDex, das ist ein bisschen mehr durchspezifiziertes XML. Das sind so circa 83 GB unkomprimiert pro Woche, die man da rausbekommt. Oder im GTFS-Format. Und da sind ja 297.000 Stationen circa enthalten in Deutschland. Und zwischen diesen Stationen gibt es so knapp 740.000 Verbindungen. Man kann auch den Fuß benutzen und um die Fußwege quasi zu ermitteln, bietet es sich an, einen OpenStreetMap-Snapshot zu organisieren. Der ist für Europa so 30 GB groß und ich habe die immer von geofabric.de bezogen. Ich denke, ihr hattet heute schon die Chance, was zu OpenStreetMap zu lernen. Zumindest habe ich da draußen einen Stand gesehen. Wir gucken mal rein in diesen Sollfahrplan-Datensatz, um mal so ein bisschen Gefühl für die Daten zu bekommen. Hier ist mal so eine Spezifikation von einer Station. Ja, die hat einen Namen, Geokoordinaten, dann gibt es noch einen Typ. Das sind in dem Fall, wäre es hier ein Bahnhof. Und was man auch schon sieht, es gibt eine ID. Also irgendwie ist diese Station auch noch mit anderen Daten verknüpft. Leider nicht direkt mit Fahrten, das ist alles ein bisschen komplizierter aufgebaut. Aber so sieht hier, ist eine Verbindung in diesem Datensatz dargestellt. Deutlich verkürzt. Der interessante Teil ist in der Mitte mit den Timetable Passing Times. Da sieht man, wann eine Verbindung irgendwie abfährt, wann sie ankommt und wieder abfährt. Das geht dann immer so weiter. Und auch hier wieder, wir haben ganz viele IDs, die irgendwie auf andere Daten referenzieren tun. Um eine Auswertung durchzuführen, wollen wir sowohl diese Sollfahrplandaten als auch die Fußwege in ein gemeinsames Datenmodell überführen. Das ist in dem Fall ein Property Graph. Das ist ein zusammengesetztes Substantiv, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Graph ist eine ganz typische Datenstruktur in der Informatik, besteht aus Knoten und Kanten. Und der Präfix Property sagt quasi nur aus, dass man da noch zusätzliche Daten ablegen kann. Also für die Station, das wären die Knoten, kann man beispielsweise dann auch den Namen hinterlegen und die Geokoordinaten. Es gibt zwei Arten von Kanten, einmal die fahrplanbasierten Verbindungen, wo dann entsprechend die Timetable annotiert ist und die Fußwege, was dann entsprechend deren, ja, wie weit die entfernt sind und wie lange man braucht, um die zurückzulegen. Es gibt direkt Software, die mit Property Graphs umgehen kann. Das sind typischerweise Graph-Datenbanken und eine davon ist Neo4j und da gucken wir einfach mal ganz kurz praktisch rein, was man da so machen kann. Ich denke mal, wir zoomen hier noch kurz ein Stück. Ist vielleicht eins zu viel. Man kann jetzt hier, wenn ich das Feld schaffe anzuklicken, ein Muster angeben, nachdem man quasi in diesem Graph sucht. Also wir werden als erstes hier einen Knoten rausnehmen und wir können das mal für Dresden-Neustadt machen. Einige sind ja vielleicht auch mit der Bahn angereist. Und dann möchten wir gerne wissen, welche Station wir direkt erreichen können, ohne irgendwelche Zwischenhalte. Und dann schicken wir das los und dann bekommen wir auch relativ schnell hier eine Antwort, dass das in dem Fall 20 Stationen sind. Und wenn man dann hier entsprechend, die Visualisierung ist jetzt nicht geografisch korrekt, aber wenn man hier anfängt, quasi rüber zu hovern, dann sieht man, dass wir für die verschiedenen Stationen hier die Geokoordinaten haben. Wir haben an den Kanten durchaus hier die Fahrpläne annotiert und hier unten gibt es auch noch Fußwege, an denen dann entsprechend dran steht, wie weit die sind und wie lange man an Zeit benötigt, um diese zurückzulegen. Gut, bevor natürlich diese beiden Datensätze so vereinigt auftauchen, ist es nötig, das Ganze zu importieren. Und dabei bietet es sich auch an, ein bisschen in den Daten aufzuräumen. Gerade in den Sollfahrplandaten gibt es so mehrere Sachen, die man berücksichtigen muss. Das erste Ding ist, dass auch Stationen außerhalb von Deutschland enthalten sind. Das hat zwei Gründe. Es gibt reguläre, grenzüberschreitende Fahrten. Man kann von Dresden beispielsweise nach Prag fahren. Und dann gibt es noch den anderen Fall, der ist ja leider nicht so hübsch, da sind einfach die Geokoordinaten irgendwie null. Ja, also da gibt es dann einen Fehler in den Daten. Das lässt sich relativ einfach dadurch aufräumen, indem man Stationen entfernt, wo die Geokoordinaten definitiv von so einem außerhalb eines so Deutschland grob und schließenden Rechtecks quasi entfernt tut. Diese XML-Daten, die ich da benutze, das ist nicht ein großes 80 GB großes Dokument, sondern so um die 34.000 kleinere. Das führt dazu, dass gerade große Stationen, ne, so Berlin Hauptbahnhof und so weiter, öfters auftauchen. Und meine erste naive Annahme war, okay, du kannst das einfach deduplizieren, indem du das quasi anhand des Namens führst du dann die verschiedenen Verbindungen zusammen. Da lernt man dann ganz schnell, dass Stationsnamen in Deutschland nicht eindeutig sind. Ja, also es gibt unterschiedliche Stationen, die gleich heißen. Ein Beispiel, über das ich gestolpert bin, ist, dass es die Station Hirschgarten sowohl in München als auch in Erfurt gibt. Das fällt dann spätestens dann auf, wenn man in seinem Datenmodell innerhalb von 20 Minuten von München nach Erfurt fahren kann. Das wäre ganz cool, wenn das ginge, aber da muss die Deutsche Bahn noch sich ein bisschen Mühe geben. Und genauso hat man auch noch den umgedrehten Fall. Man wird identische Stationen finden, die verschiedene Namen haben. Wer über Dresden-Neustadt angereist ist, das ist der Name von dem Bahnhof, von der Deutschen Bahn, der ist dann, hat danach wahrscheinlich die Straßenbahn benutzt, um hierher zu kommen. Und die Station, in die man da einsteigt, die heißt Bahnhof Neustadt. Das ist nicht so angenehm, da muss man sich drum kümmern. Und deswegen ist es super gut, dass quasi wir auch diese Fußwegdaten haben, wodurch wir quasi einfach in diesem Dataset eine Kante als Fußweg zwischen diesen beiden Stationen haben, um dort auch Umstiege zu ermöglichen. Dann haben wir quasi alles erledigt, was man so an Vorbereitungen so zu tun hat. Jetzt muss man irgendwie noch aus diesem Graph und diesen ganzen Timetables und wie lange irgendwelche Fußwege dauern, sich irgendwie überlegen, wie kann man jetzt für eine Station beschreiben, wie gut ist die erreichbar, wie gut ist die angebunden. Da gibt es verschiedene Optionen. Ich möchte jetzt hier nur die vorstellen, die wir am Ende oder die ich da am Ende implementiert habe. Und zwar sind das Isochrone und das funktioniert folgendermaßen. Man kann in diesem Datenmodell quasi Reisen durchführen. Ja, da legt man sich eine Startstation fest. Jetzt hier in dem linken Bild ist die grün markiert. Und sucht sich ein Startdatum aus und eine gewisse Reisezeitspanne. Und dann erreicht man innerhalb dieser Zeitspanne verschiedene andere Stationen. Das sind jetzt hier in der schematischen Darstellung die drei anderen schwarzen Kästen. Und dann kann man während man das tut und das ermittelt, gibt es ja auch für jede Station eine verbleibende Restzeit innerhalb der Zeitspanne, die man sich überlegt hat. Und die kann man ja theoretisch, wir haben die Möglichkeit, intermodale Reisen hier durchzuführen, dann noch irgendwie benutzen, um zu laufen. Und da kann man mit einer Gehgeschwindigkeit und der Restzeit eine Distanz bestimmen. Und die ist quasi ja dann der Radius von einem Kreis, den man potenziell, der dann alle Punkte umfasst, die man potenziell erreichen kann. Das habe ich hier rechts mal dargestellt. An der Startstation ist natürlich der Kreis irgendwie mit dem größten Radius. Ja, also da hat man noch kein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, läuft quasi nur. Und dann verbringt man ein bisschen Zeit mit Fahren. Und dann werden diese Kreise immer kleiner. Und wenn man das miteinander, dann diese Kreise dann miteinander verschneiden, vereinigen tut, dann ergibt sich dort eine Fläche, die man den imaginären Reiser erreichen kann. Und diese Flächen kann man miteinander vergleichen. Wir gucken uns das Ganze nochmal praktisch an und nicht hier nur schematisch. Da sind wir dann auch schon perfekt. Es lädt auch alles bei FastReach. Das ist die, die UI, die ich quasi dazu noch geschrieben habe. Wir bleiben mal bei dem Dresden-Neustadt-Beispiel. Das Datum sollte der Dienstag dieser Woche sein und wir sagen mal, wir haben 45 Minuten ab 10.15 Uhr Zeit. Und dann sieht man das hier, dann quasi die theoretisch erreichbare Fläche. Na, auch das, was ich meinte, umso weiter man wegkommt, desto kleiner werden diese erreichbaren, ja, sind hier aus praktischen Gründen Achtecke. Einfach weil nicht mehr so viel Restzeit verfügbar ist, die mit Laufen benutzt werden kann. Und dann sieht man hier drüben auch die erreichte Fläche. Das sind ja hier so 383 Quadratkilometer. Und weil das so schön visuell ist, habe ich hier noch zwei Isochrone mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann. Wenn ich hier von der Seite drauf gucke, sieht es ein bisschen überbelichtet aus. Wir haben rechts oben eins für Dresden und links in der Mitte eins für Fulda. Die sind beides Isochrone für die gleiche Startzeit und die gleiche Zeitspanne. Und Dresden bringt dann da eine Fläche von so 660 Quadratkilometern mit und Fulda von so 130. Ihr könnt ja mal eure Hand heben, falls ihr so dieser Aussage zustimmen würdet, dass Fulda etwa viermal schlechter angebunden ist als Dresden. Okay, interessantes Ergebnis. Also ich bin Bahnvielfahrer und ich fahre öfters durch Fulda und vor allem irgendwie immer mit ICEs, also der hält dann da auch an. Und immer wenn er da anhält, dann sieht man ganz viele andere ICEs. Ne? Fulda ist im super Fernbahnhof auf alle Fälle. Und zumindest mir kam das so vor, dass das System irgendwie ein bisschen Unrecht tut, zu sagen, Fulda ist irgendwie plötzlich viermal schlechter angebunden als Dresden. Man kann den Effekt ein bisschen kompensieren. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass man von Fulda aus noch Kassel erreicht. Da ist so ein ganz kleiner orangener Fleck oben links. Und auch noch Würzburg, das ist unten links. Und wenn man jetzt für beide Isochrone die am weitest auseinanderliegenden Punkte betrachtet, dann wird man feststellen, dass sie bei Dresden so 90 Kilometer weit auseinander sind und bei Fulda 170 Kilometer. Dadurch kann man diesen Effekt ein bisschen kompensieren, weil Fernverkehrsverbindungen haben, wenn man nur die Fläche betrachtet, den Nachteil, dass man zwar relativ schnell irgendwie weite Distanzen zurücklegen kann, aber man kann nicht zwischendrin aussteigen, um Fläche zu generieren. Und das tut quasi dem Ganzen ein bisschen Unrecht. Und das kann man, wie gesagt, kompensieren, wenn man noch die Ausdehnung betrachtet. Super. Wir wollen natürlich nicht nur eine Station vergleichen, sondern irgendwie mehrere. Und da ist es unpraktisch, wenn man für jedes Isochron zwei Zahlen betrachten muss. Das wird spätestens dann spannend, wenn man irgendwie ein Ranking hat, wie man das dann sortieren tut. Das ist ein bisschen unbequem. Also wäre es ideal, wenn man das Ganze wieder in eine Zahl irgendwie zurücküberführen tut. Da hat man das Problem, dass Fläche irgendwie in Quadratkilometern gemessen wird und die Ausdehnung in Kilometern. Ja, wenn wir in Physik aufgepasst haben, so verschiedene Einheiten zusammenmixen, das ist nicht so eine gute Idee. Da müssen wir uns ein bisschen anders hier helfen. Und zwar, was wir tun, ist, wir werden beide Größen normalisieren. Das funktioniert derart, dass wir ganz viele Isochrone irgendwie mal berechnen und dann merken wir uns quasi, was die größte Fläche ist, die wir gemessen haben und auch die größte Ausdehnung. Und wenn man jetzt ein einzelnes anderes Isochron damit bewerten will, dann teilt man einmal die erreichte Fläche durch diese größte, die man jemals irgendwie gemessen hat und für die Ausdehnung tut man das Gleiche. Dann hat man zwei Zahlen zwischen 0 und 1. In diesem Fall hier werden beide noch durch 2 dividiert. Ja, da hat man dann eine 50-50 Gewichtung dieser beiden Größen. An dieser Gewichtung kann man auch rumspielen, wenn man beispielsweise sagt, okay, ich möchte eine Analyse machen, bei der irgendwie der Fernverkehr wichtiger ist als der Nahverkehr. Dann kann man entsprechend die Ausdehnung mit einem größeren Faktor ausstatten und die Fläche mit einem kleineren oder gegebenenfalls auch andersrum. Genau, jedenfalls hier 50-50 und dann hat man wieder eine Zahl, die so ein Isochron beschreiben tut, wie viel Erreichbarkeit das quasi bedeutet. Nun ist es so, dass ein Isochron nicht nur von der Station abhängt, sondern auch von dem Startzeitpunkt und der Zeitspanne. Wenn man nun also über einen Bahnhof eine allgemeine Aussage treffen möchte, wie irgendwie, weiß ich nicht, Berlin Hauptbahnhof ist viel besser angeboten als Dresden Hauptbahnhof, dann reicht es nicht nur ein Isochron anzugucken, sondern man muss natürlich da verschiedene Samples für mehrere Startdaten und verschiedene Zeitspannen nehmen. Und darüber kann man dann das arithmetische Mittel bilden. Das ist das, was hier in der Formel ein bisschen kompliziert ausgedrückt ist. Aber das ist im Prinzip das, was passiert. Dann habe ich mir die Liste mit den deutschen Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern geschnappt, habe versucht, irgendwie diese Städte in meinem Datensatz wiederzufinden. Da kamen dann am Ende so 550 Stationen raus. Und da habe ich dann, ich glaube, für die Woche vom 26. bis zum 30. Juli 2023 verschiedene Isochrone berechnen lassen. Da waren die Startdaten waren alle 90 Minuten innerhalb dieser Woche und jeweils für die Zeitspanne 30, 60, 90 und 120 Minuten. Und dann kann man ja diese Isochrone berechnen lassen, das setzt man dann alles in diese Formel ein und dann kann man für die 550 Stationen so eine schöne Deutschlandkarte malen. Jeder Punkt ist eine Station, umso dunkler der Punkt, desto schlechter ist die Erreichbarkeit, umso heller, desto besser. Und da entsteht irgendwie der Eindruck, dass in der Fläche ist die Erreichbarkeit irgendwie nicht so toll. Es gibt ein paar helle Punkte, die hier da hervorstechen. Irgendwie im Ruhrgebiet scheint auch so ein Konglomerat zu sein. Das scheint gut vernetzt dort alles. Und ja, was kann man noch sagen? So die maximale Erreichbarkeit, die liegt so bei 0,64, glaube ich. Der Durchschnitt ist so 0,22 und der Median sind so circa 0,207. Und die besten Stationen hier, um quasi die Eingangsfrage dieses Talks zu beantworten, in der Analyse hier ist Bremen Hauptbahnhof, danach München Ost und dann Hamburg und Leipzig. Und an der Stelle könnte man das eigentlich schon sein lassen. An der Uni waren auch alle glücklich. Aber wie ihr merkt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Mir ist dann im Wesentlichen folgende Situation widerfahren an einem Sonntagmorgen im Sommer, wo mir früh um 7 die Sonne ins Gesicht gelacht hat. Ja, es ist nicht so meine Zeit. Ich wollte dann auch gerne weiterschlafen, aber mein Gehirn hatte den grandiosen Einfall, mir dort vermitteln zu müssen, dass sich niemand das angucken kann und dass das irgendwie alles so ein bisschen quasi in der Schublade verschwindet. Und das war dann für diesen Sonntag entsprechend plötzlich ein ganz relevantes Problem und musste unbedingt bearbeitet werden. Und ja, das habe ich dann gemacht. Es gab nur ein kleines Problem. Als Student hat man kein Geld und da hat man nicht so eine Serverfarm rumstehen. Ich hatte das hier. Das ist ein Raspberry Pi 3 Model B. Der hat 4 1,2 GHz CPU-Kerne, 1 GB RAM. Und um das mal zu verdeutlichen, das ist weniger als in diesem Smartphone drin steckt und auch sehr wahrscheinlich weniger als in euren Smartphones drin steckt. Großer Vorteil ist, das Ding verbraucht super wenig Energie. Das hatte ich noch rumliegen und ja, ich habe eingangs mal erwähnt, dass dieser Säuferplan-Datensatz so 80 GB groß ist, beziehungsweise noch ein bisschen größer. Und der persistente Speicher in so einem Raspberry Pi ist über so eine Micro-SD-Karte realisiert, das ist unfassbar lang. Wenn man also eine Chance haben will, dass hier in einer vertretbaren Zeit irgendein Ergebnis rauskommt, dann müssen all diese Daten irgendwie in den 1 GB RAM reinpassen. Und genau, das Positive ist aber, was diese Challenge quasi so ein bisschen bearbeitbar gemacht, ist, dass die Software, die ich hier geschrieben habe, die hat nur einen Anwendungszweck, und zwar Isochrone zu berechnen. Ja, also im Gegensatz zu einer Graph-Datenbank, die erlaubt es dann auch noch, den Graph zu modifizieren, also Stationen hinzuzufügen, Verbindungen zu löschen und so weiter. Das brauche ich alles nicht. Es reicht, den Datensatz einmal in der Woche quasi vorzuberechnen, irgendwie kompakt zu halten, abzulegen, und dann ändert sich da auch nichts mehr dran. Und genau so sieht im Wesentlichen dann auch die ganze Pipeline hier aus. Wir haben die zwei Datensätze, den NetX-Datensatz und die Informationen von OpenStreetMap. Da gibt es dann so ein Rust-Programm, das habe ich NetX-Parse getauft. Das tut das Ganze dann parsen, transformieren und so weiter und überführt das Ganze dann in eine Datei, die direkt ein Binärformat hat. Die habe ich hier ganz kreativ graph.bin getauft. Und die kann dann direkt FastReach benutzen, was in der Lage ist, die Isochrone zu berechnen. Und das liefert dann auch noch quasi die UI-Files aus, und ist dann aus dem Internet erreichbar. Und ja, ich möchte gerne noch zu jedem dieser Steps noch ganz kurz ein bisschen was erzählen. Fangen wir an mit der Aufgabe, XML zu parsen. Ich möchte jetzt mit dieser Slide kein Flame Wars lostreten, ob man jetzt Python benutzen soll und welche Programmiersprache besser ist. Ich möchte mehr darauf hinweisen, dass es sich lohnen kann, auch im Data Science Bereich mit nativen Programmiersprachen umgehen zu können. Ich habe hier einen nicht so super wissenschaftlichen Benchmark gemacht, nämlich mal einfach 640 von diesen 34.000 Dokumenten zu verarbeiten und einfach durchzuzählen, wie viele Stationen sind enthalten. Das habe ich zweimal mit Python gemacht, einmal mit der Standardbibliothek, das ist hier der erste Eintrag. Das hat bei mir so 27,8 Sekunden gedauert. Ja, ist ein bisschen unbefriedigend, wenn man das Ganze noch irgendwie 50 Mal mehr machen muss. Das hat mir zu lang gedauert. Das hat zum Glück auch schon anderen Leuten quasi zu lang gedauert, deswegen haben die dann ein Paket geschrieben, das heißt LXML. Das benutzt dann under the hood eine native Implementierung. Dann dauert es nur noch 16,4 Sekunden. Das war mir immer noch zu langsam. Also habe ich Rust zur Hand genommen und dort gibt es auch eine Bibliothek, die heißt ROXMLTree. Da dauert es nur noch 13,2 Sekunden. Neben diesen reinen Geschwindigkeitsvorteilen gibt es noch einen ganz anderen entscheidenden Grund, hier Rust zu benutzen. Diese 34.000 XML-Dokumente, die da so circa zu verarbeiten sind, die sind erstmal unabhängig voneinander. Also bis man zu diesem Teil kommt, wo man irgendwie Verbindungen zusammenführen muss, weil man eine Station mehrfach gesehen hat, so dieses Verarbeiten, okay, welche Station gibt es, was ist der Name, welche Geokoordinaten und so weiter, das kann als trivial parallelisierbar. Und das ist in Python ein bisschen tricky aufgrund des Global Interpreter Locks. Will ich gar nicht so sehr darauf eingehen. In Rust hat man native OS-Threads, da geht das Ganze relativ elegant und ist dadurch auch gut parallelisierbar. Und dann kommt man durch diese 80 Gigabyte Daten. Ich zu Hause habe einen AMD Zen 4 CPU mit 16 Kernen, das dauert dann so 4 Minuten. Das ist relativ vertretbar. Das ist auch super hilfreich, wenn man seine Daten vom Scratch einfach neu berechnen kann, anstatt ewig zu warten, falls man in der Entwicklungsarbeit dort irgendwie mal in Probleme reinkommt oder irgendwie was umformatieren muss. Aus NetXParse fällt dann so ein Binärformat raus, das ist relativ einfach strukturiert. Es gibt erst eine Liste von Stationen, die haben eine ID, Geokoordinaten und einen Namen. Danach gibt es eine Liste von Verbindungen, Startstation, Zielstation, Fußfrequenz eingibt und einen Fahrplan. Und was ganz cool ist, dadurch, dass das ein unkomprimiertes Binärformat ist, kann man das effektiv direkt benutzen, ohne da irgendwie noch groß viel CPU-Aufwand reinzustecken. Die meisten Betriebssysteme haben da eine Funktion, die heißt Memory Mapped File. Damit bindet man quasi den Content von so einer Datei direkt in den Adressraum eines Prozesses ein und muss da nicht viel weiter für tun, kann das dann benutzen wie jede andere quasi In-Memory-Datenstruktur auch. Es hat noch einen anderen Vorteil auf dem Raspberry Pi, den ich da habe, da laufen noch ein, zwei andere Applikationen und das Betriebssystem kann sich dann quasi entscheiden, wenn irgendwie der Arbeitsspeicher knapp wird, Teile von diesem Memory Mapped File einfach aus dem Memory zu entfernen und die werden dann bei Bedarf transparently wieder von der Festplatte reingeholt, was auch ganz angenehm ist für den Parallelbetrieb. Ja, und wenn man dann dieses File vorberechnet hat, dann geht es nur noch darum, dieses Isochron letztendlich zu berechnen. Schritt 1 ist dort, die erreichten Stationen zu ermitteln. Das geht mit dem Dijkstra-Algorithmus relativ einfach. Wer was mit Informatik zu tun hat, der kennt ihn wahrscheinlich. Es gibt noch eine elegante Optimierung, die man da machen kann, um die nachfolgende Polygonvereinigung zu vereinfachen. Und zwar gibt es öfters Situationen, die so aussehen wie diese. Es gibt hier auch eine Startstation, das ist die in der Mitte. Man hat hier jetzt noch 40 Minuten Zeit und die kann man mit Laufen verwenden und dann kommt man zu diesem großen Kreis, der außen dargestellt ist. Man hat aber auch die Möglichkeit, innerhalb von 35 Minuten zu dieser zweiten Station dort zu reisen und da kann man dann noch 5 Minuten mit Laufen verbringen und dann ergibt sich dieser kleinere Kreis. Ist eine schematische Darstellung, ich glaube, die Proportionen passen nicht ganz, aber das tut nichts zur Sache. Und was man hier sieht, ist, dass wenn man jetzt anfangen würde, hier eine Vereinigung dieser zwei Strukturen und dieser zwei Kreise durchzuführen, dann würde der Kleine einfach völlig verschwinden und es würde nur der Große übrig bleiben. Das Coole ist, man kann das auch so rausfinden, ohne hier groß geometrisch irgendwie rechnen zu müssen. Man kann sich nämlich die zurückgelegten Distanzen anschauen. Und sobald quasi die mit der 35 Minuten Fahrplanverbindung plus die 5 Minuten Laufen, wenn diese Distanz kleiner ist als diese 40 Minuten direkt laufen, dann kann man diesen zweiten Kreis quasi komplett verwerfen und muss den nicht mehr berücksichtigen. Ja, was sich dann anschließt, dann hat man aus praktischen Gründen, ich hatte es angemerkt, mache ich das nicht mit Kreisen, sondern mit Achtecken, muss man all diese Polygone miteinander vereinigen. Das ist ein relativ komplizierter Algorithmus, den musste ich zum Glück nicht selber implementieren. Da gibt es die Clipper-Bibliothek, die ist super und die tut das auch relativ schnell. Trotzdem gibt es hier noch einen ganz praktikablen Trick, und zwar lohnt es sich, diese ganzen Polygone, die man hat, vorher in eine zweidimensionale Baumstruktur einzuführen, bevor man anfängt, die miteinander zu vereinigen. Und zwar will man immer naheliegende Polygone, also jeweils Paare von naheliegenden Polygonen, miteinander vereinigen. Das führt einfach in der Summe dazu, dass die Anzahl der Eckpunkte möglichst gering gehalten werden, während man das tut. Und die Anzahl der Eckpunkte beeinflusst maßgeblich, wie schnell dieser Kernalgorithmus der Vereinigung von zwei Polygonen stattfindet. Dann steht hier noch eine wissenschaftlich nachgewiesene Aussage, die Erde ist rund. Und das müssen wir auch berücksichtigen, gerade wenn wir größere Distanzen haben, kann man nicht einfach die Fläche mit normaler, flacher Geometrie berechnen. Da muss man auch die komplizierteren Formeln zurückgreifen, die das Ganze auf einer Kugeloberfläche machen. Und das haben aber zum Glück auch schon andere Leute implementiert, und dann erhält man dort im Prinzip auch die Fläche. So, jetzt habe ich hier natürlich diesen ganzen Vortrag gehalten und habe gar nicht motiviert, warum es überhaupt interessant ist, Erreichbarkeit zu messen. Das holen wir mal noch schnell nach, aber so ist das halt, wenn man Vorträge frei hält. Es gibt zwei Anwendungsfälle, die einem da relativ schnell einfallen, warum das interessant ist. Einmal kann man das in der Verkehrsplanung berücksichtigen. Na, also wenn man irgendwie eine neue Verbindung einführen will, oder bei der DVB ging es ja gerade darum, Verbindungen zu kürzen, dann kann man quasi untersuchen, wie quasi mit wenigen Verbindungen die Erreichbarkeit von verschiedenen Stationen maximiert werden kann oder eben halt wie Verluste minimiert werden können. Und ein zweiter interessanter Anwendungsfall ist so in der Standortbewertung, zum Beispiel von Immobilien. Dort kann man untersuchen, inwiefern die Erreichbarkeit mit Immobilienpreisen korreliert. Gut, dann habt ihr es quasi mit mir eigentlich schon bis ans Ende der Reise geschafft, die ich für euch heute vorbereitet habe. Hier sind noch zwei Links. Wenn ihr den linken QR-Code scannt, geht es einmal zu FastReach auf dem Raspberry Pi. Mal gucken, ob ihr es kaputt bekommt. So viel Last war da bisher nicht. Sonst fastreach.erik-schubert.de. Und ich bin dann irgendwann aus diesem Forschungsprojekt ausgeschieden, aber als dann der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen ist, hat das auf der Seite auch nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und da haben wir dann noch ein Paper geschrieben. Wer also noch mehr zu dem Thema lesen möchte, der kann hier den rechten QR-Code scannen. Und da wurde mitunter untersucht, wie sich hier passend zum Thema der Einsturz der Carola-Brücke ausgewirkt hat auf die Erreichbarkeit der umliegenden Stationen. Ja, und dann übergebe ich mal an Stefan, der euch wahrscheinlich das Mikrofon überreichen wird, wenn ihr Fragen habt.
Genau, ab jetzt ist die Reise eure, aber erstmal vielen Dank für Erik. Du hast uns sehr viel Zeit gelassen, sodass wir jetzt noch Fragen rannehmen können. Sehe ich irgendwelche? Da ist eine Hand.
Die gut erreichbaren Stationen, die, also ich hätte jetzt intuitiv damit gerechnet, dass irgendwelche Stationen zentral in Deutschland gut erreichbar sind. Bremen, München, das liegt jetzt eher an der, an den Grenzen. Ist da einfach meine Intuition falsch oder kannst du da irgendwas zu sagen?
Es ist natürlich so, dass fundamental dadurch, dass die Daten auf den deutschen Raum beschränkt sind, ist es tendenziell so, dass Stationen, die sich am Rand von Deutschland befindet, einfach in dem Sinne benachteiligt sind, dass die in die jeweilige Richtung, wo es abgeschnitten ist, halt keine Fläche generieren können. Tatsächlich, wenn man so hinguckt, in Bremen ist es gar nicht so miserabel, ne? Du kannst irgendwie nach Norden bis nach Hamburg und Bremen selbst hat relativ guten Nahverkehr. Im Westen hast du auch noch irgendwie 100 Kilometer Luft. Und so Bremen ist gar nicht so schlecht gelegen dafür. Tatsächlich Aber ja, tatsächlich, also die typischen Sachen, so Erfurt oder so, das ist auch nicht weit ab vom Schuss. Erfurt hat zum Beispiel den Nachteil, es ist ja eine kleinere Stadt, da ist es dann mit dem, da gibt es nicht so viel Fläche im Nahverkehr quasi zu holen. Das sind so alles Faktoren, die hier reinspielen.
Weitere Fragen?
Ich würde tatsächlich noch mal an der Stelle gerne einsteigen. München Ost hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht, weil Hauptbahnhof ist ja jetzt ne? S-Bahn 15 Minuten weg. Hast du da eine Idee, warum der weder auftaucht noch?
Der ist, glaube ich, in den Top 20 schon drin, der Münchner Hauptbahnhof. Das sind relativ... Ja, es können Sachen einfach im Sampling irgendwie sein, dass die Zeitspannen ungünstig gewählt sind oder die Startzeitpunkte. Wenn du beispielsweise in Dresden irgendwie in Dresden-Neustadt fahren Züge, typischerweise so die meisten Züge um die volle Stunde, würde ich meinen. Das heißt, wenn man dort in Isochronen misst, was quasi irgendwie dann 10 Minuten nach der vollen Stunde ist, ist die Erreichbarkeit verhältnismäßig schlecht. Steht man um 9.55 Uhr dort am Gleis, wird die ziemlich hoch sein. Und wenn man nur alle 90 Minuten quasi dort exakt für die Stunde dann das irgendwie berechnet, ne, das ist ein Effekt, den man da auf alle Fälle drin hat. Ja, um das genau zu sagen, müsste man dann nochmal reingucken, warum das so ist. Vielleicht wurde da zu der Zeit auch gerade irgendwo gebaut. Also es gibt da verschiedene Ursachen, warum dem so sein kann.
Hey, ich wollte nochmal fragen, geht das auch mit an sich anderen Datensätzen, zum Beispiel aus Europa oder irgendwie in einem größeren Maßstab?
Klar, man muss nur die Daten entsprechend vorbereiten. Ob die noch im selben Format vorliegen, das wäre so ein Thema. Da muss man das wieder gegebenenfalls zusammenführen. Das kann man schon machen. Für den Raspberry Pi wird es dann, glaube ich, langsam unpraktikabel. Da dauert jetzt, ja, kommt ein bisschen drauf an, wo man guckt, so ein 2-Stunden-Isochron. Je nachdem, wo man ist, so 1,1 bis 1,2 Sekunden. Was ich denke, doch relativ positiv ist, für wie wenig Hardware dort drin steckt. Genau, prinzipiell ausbauen kann man sowas immer.
Da braucht man dann den neueren Raspberry Pi mit dem größeren RAM.
Genau, das auf alle Fälle.
Du definierst die Erreichbarkeit über eine Fläche. Das finde ich eigentlich eine ziemlich smarte Idee. Könnte man da noch einen, ich sage jetzt mal, einen Takt noch mit dazu bringen? Also ist eine Station vielleicht besser erreichbar, wenn sie alle 10 Minuten angefahren wird, anstatt nur jede Stunde oder sowas?
Ja, das ist eine andere Herangehensweise an die Auswertung, die man sich auch überlegen kann. Wenn man beispielsweise sagt, okay, was macht eine gute Station aus, dann sind das wahrscheinlich viele Verbindungen, die irgendwie hochfrequentiert sind. Man könnte jetzt auch noch überlegen, ob man dann sagt, okay, eine hochfrequentierte Verbindung, die irgendwie viel Distanz macht, die ist irgendwie noch besser. Und da kann man dann auch zu einer selbstrekursiven Darstellung auch quasi noch weiterkommen, wenn man sagt, eine gute Verbindung ist nicht nur hochfrequentiert, bringt mich weit weg, sondern die bringt mich auch noch zu einem guten Bahnhof. Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass was an diesen Isochronen sehr charmant ist, ist, man kann die visuell darstellen und da hat jeder eine Vorstellung. Wenn ich dir jetzt sage, so irgendwie, irgendwie da sind die Kanten gut und dann ist das ein guter Bahnhof und wenn die Kante noch irgendwie einen guten Bahnhof hat, dann ist die Kante irgendwie noch geiler. Dann wird es ein bisschen mit dieser intuitiven Nachvollziehbarkeit schwierig. Aber na klar, das kann man auch berücksichtigen oder betrachten.
Weitere Fragen? Ja.
Meine Frage wäre, hast du vielleicht einzelne Stationen über den Tag auch angeschaut? Also nicht nur stundenweise oder 90-minutenweise, sondern eine Station alle Minuten über den Tag.
Habe ich jetzt explizit nicht gemacht, ist natürlich möglich. Naja, also wenn du dich da selber versuchen willst beispielsweise, dann gerne mein Raspberry Pi frittieren und da mal 60 Anfragen hinschicken. Ansonsten, man kommt dort auch zum Source Code, alles Open Source kann man auch versuchen selber nachzubauen.
Ich glaube, das ist noch so ein schönes Projekt. Das ist noch in einer greifbaren Skala, wo man auch selber anfangen kann zu hacken. Ich hatte so nebenbei überlegt, man will ja eigentlich nicht nur Fläche darstellen als Erreichbarkeit. Das interessiert mich an Zweifelsfall nicht, wie viel Fläche ich abfahren kann, wenn da nichts ist. So wie Brandenburg oder sowas. Ne? sondern ich will ja auch irgendwie Bevölkerung erreichen. Also wir haben ja gesehen, dass die Ruhrgebiet gut angebunden ist. Na gut, weil da viele Fernzüge fahren, aber auch einfach, da kann ich viele Leute erreichen einmal. Also wenn ich das zum Beispiel überlege, wo ich mein Büro hinsetzen möchte, wo die Leute viele Möglichkeiten haben irgendwie, wo ich viele Leute anwerben kann oder so, oder wo die vielleicht noch irgendwie Wohnraum finden können, wäre das ja eine Metrik nach Bevölkerung zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es da Datensätze gibt. Vielleicht kann man die Postleitzahlen als Proxy nehmen. Die sind ja auch so ein bisschen tessiliert wie Bevölkerung.
Oder für Tourismus, man könnte ja eine OpenStreetMap zum Beispiel alle Attribute mit Tourismus quasi dann.
Genau, das wären dann so weiterführende Maße, ne, wenn man beispielsweise sich anguckt auch, wo sind Büros und Industriegebiete. Ne, morgens will man ja meistens irgendwie von seinem Wohnort dorthin kommen und abends andersrum. Und das nützt natürlich relativ wenig, wenn man irgendwie zu allen Wohngebieten gut angebunden ist, außer man macht jetzt Homeoffice. Ja, das sind auch weiterführende Untersuchungen, die man machen kann.
So, ich sehe jetzt keine weiteren Hände mehr hochgehen, obwohl wir noch Zeit haben. Nee, dann würde ich sagen, machen hier an der Stelle einen Deckel drauf und ihr könnt ja Erik auch heute noch erreichen, wenn ihr vor Ort seid. Vielen Dank.
Besten Dank.